NDR Info. Themen des Tages.
Stresstest, Nagelprobe bei der Union im Bundestag. Wie handlungsfähig ist der Kanzler Friedrich Merz? Jetzt am Freitag soll ja im Parlament über das Rentenpaket der Koalition abgestimmt werden. Wie rissig oder geschlossen werden die Reihen von CDU und CSU sich präsentieren? Das zeigte sich heute bei einer Probeabstimmung der Fraktion. Und da schalten wir gleich auch live in den Bundestag, um zu hören, was sich da abzeichnet. Nämlich doch eine Zustimmung. Außerdem, über 4 Milliarden Euro sollen jetzt in den Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen fließen. Der Bundesverkehrsminister hat heute die Baufreigabe erteilt. Bei uns wird der niedersächsische Verkehrsminister im Interview sein, was damit geschehen soll und ob man das Geld vielleicht nicht besser auch in Sanierung bestehender maroder Straßen hätte packen sollen. Außerdem der US-Gesandte Witkoff ist zu Gesprächen über die Ukraine in Moskau. Damit willkommen zu unseren Themen des Tages. Heute ist der 2. Dezember. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Ja, am Wochenende verhandelte der US-Sondergesandte Steve Witkoff noch mit der Ukraine, heute mit Putin. Trumps Mann für alles muss im Kreml ausloten, ob Russland sich auf einen Friedensplan einlässt. Was sind die Knackpunkte und wie schaut man in beiden Ländern auf diese Verhandlungen? Dazu jetzt die beiden Korrespondenten live zugeschaltet. Aus Kiew Florian Kellermann und aus Tiflis unser Russland-Korrespondent Frank Eichmann. Frank, kurz vor den Gesprächen hat Russland einen weiteren Gebietsgewinn, nämlich eine weitere Eroberung der Stadt Pokrovsk gemeldet. Ist das in einem Zusammenhang zu sehen?
Ja, ist es, wenn wir uns anschauen, wie das vermeldet wurde, nämlich mit einer Videobotschaft, die Putin zeigte in einer Uniform bei einem Militärbesuch. Und dieses Video ist schon am Sonntag aufgezeichnet worden, aber dann eben erst kurz vor dem Witkoff-Besuch veröffentlicht worden. Und da spricht Putin ja nicht nur von der Besetzung von Pokrovsk, sondern generell vom Vorrücken der russischen Truppen. Die ukrainische Regierung wird dagegen beschimpft. Das ist das Signal, das gesehen werden sollte.
Die Russland-Verbindung stockt ein bisschen. Wir
sollen darüber reden, genau, dass einen Kurswechsel hindeutet.
Danke dir, Frank. Wir schauen, dass die Leitung hält. Fragen aber erstmal in Kiew nach bei Florian Kellermann. Pokrovsk ist ja auch eine strategisch wichtige Stadt, lang umkämpft, fast schon so ein Symbol für den ukrainischen Widerstand. Die Ukraine dementiert aber die Eroberung.
Die Ukraine dementiert die vollständige Einnahme der russischen Armee von Pokrovsk. Und heute sind einige Soldaten auch zu Wort gekommen in ukrainischen Medien, haben glaubwürdig erklärt, dass es dort weiterhin Straßenkämpfe gibt. Trotzdem ist das Bild dort für die ukrainische Armee ja sehr, sehr schwierig. Sie hat versucht, eben lange mit Drohnen den russischen Vormarsch zu stoppen. Sie ist eben personell dort stark unterlegen. Und wenn dann irgendwann mal zu wenige Drohnenpiloten sich noch in ihren Positionen halten können, dann wird es sehr schwierig.
Und dieser, ja.
Und dieser Moment ist wohl jetzt eingetreten. Also es gibt viele auch ukrainische Expertinnen und Experten, die sagen, noch nicht eingenommen, aber die Einnahme könnte in naher Zukunft stattfinden.
Danke dir, Florian. Putin hat ja heute auch eine donnernde Rede gehalten, nicht lange her, ein paar Minuten. Man wäre für den Krieg bereit, wenn Europa den will, Frank Eichmann. Was sind die zentralen Themen jetzt überhaupt im Kreml, auch mit dem Blick eben auf mögliche Gebietsabtritte?
Wir kennen ja die Modifikation dieses ursprünglichen 28-Punkte-Plans nicht mit Einpflegungen und Änderungen durch die ukrainischen und europäischen Verhandler. Aber Russland, ich nenne mal nur drei wichtige Punkte, die scheinbar unverrückbar sind und das nicht erst seit gestern, sondern seit Beginn des Krieges. Die Krim, die vier teilbesetzten Regionen gehören zu Russland, die sich im Osten befinden und das muss die Ukraine akzeptieren. Punkt 1, keine NATO-Mitgliedschaft, Armee verkleinern, keine NATO-Truppen im Land. Punkt 2 und dann noch so ein Eingriff in die inneren Angelegenheiten. Russland will schnelle Neuwahlen in der Ukraine. Selenskyj und Regierung müssen weg. Die werden ja immer wieder diffamiert bis heute als Neonazi-Regime in Kiew.
Das sieht nach vielen roten Linien aus, Florian. Wie bewertet man das in der Ukraine?
Die Ukraine steht zunächst mal auf dem Standpunkt, dass man nicht Zugeständnisse machen sollte, bevor es überhaupt substanzielle Verhandlungen mit Russland gegeben habe, sondern eben erstmal Waffenstillstand. So ist die Ukraine schon seit dem Frühling dazu bereit und Trump hatte ja auch das eigentlich zunächst mal gefordert und eben nicht schon vorher schnell Positionen abgeben und dann erst verhandeln, wenn man quasi schon vieles aufgegeben hat. Ansonsten ist die Ukraine ja zu Gebietsabtretungen de facto bereit, nicht de jure. Das hat Selenskyj immer wieder angedeutet, ohne es so deutlich auszusprechen, wie ich das jetzt getan habe, weil man eben weiß, man kann diese Gebiete nicht zurückerobern und man will den Krieg beenden unbedingt. Die ukrainische Gesellschaft braucht es und dann kann man eben nicht anders, als eben zunächst mal auf diese Gebiete zu verzichten. Allerdings eben nicht auf Gebiete, die Ukraine noch hält. Denn wenn man die aufgibt, dann gibt man eben auch wichtige Verteidigungspositionen auf und gibt Russland nur die Möglichkeit, wenn es dann nochmal losschlagen will, mit noch doppelter Kraft und noch erfolgreicher die Ukraine anzugreifen.
An diesem Treffen im Kreml nimmt ja unter anderem Trumps Schwiegersohn Jared Kushner teil und eben Steve Witkoff. Der ist kein Diplomat, der ist Immobilienunternehmer wie US-Präsident Donald Trump früher. Und binnen kürzester Zeit ist Witkoff einer der Schlüsselfiguren der US-Außenpolitik geworden. Frage an unseren Moskau-Korrespondenten, wie gut ist denn sein Draht zu Putin in den Kreml?
Sehr gut, das wusste man, aber nach den Veröffentlichungen der Telefonmitschnitte durch Bloomberg gibt es einen erstaunlich guten Draht zu Putins Außenpolitikberater Ushakov. Und da wirkt dieser Witkoff mit seinem inzwischen sechsten Treffen nicht wie ein guter Lobbyist ukrainischer Interessen. Das ist er auch einfach gar nicht, sondern wie einer, der als unerfahrener Außenpolitiker hier auftritt, knallharte Profis auf der anderen Seite hat, aber irgendwie versucht, für die USA einen Deal zu verhandeln. Also der wird gemocht, aber es scheint auch so zu sein, dass er in die Rolle rutscht eines ausgenutzten, nützlichen Idioten für die russische Seite.
Florian, wie schaut man in der Ukraine da drauf, dass eben nicht der US-Außenminister Rubio dabei ist, der sich ja jetzt in den vergangenen Tagen schon für das Thema der Sicherheitsgarantien immer wieder eingesetzt hat und stark gemacht hatte. Wie viel Vertrauen hat man dort, dass im Kreml nicht alles verraten und verkauft wird, was man jetzt am Wochenende und mit den europäischen Partnern besprochen hat?
Ja, Witkoff ist ganz klar negativ besetzt in der Ukraine. Denn er hat eben die ukrainischen Perspektiven nicht vertreten. Er kennt sich nicht aus. Er ist kein Diplomat. Und man hat natürlich gehofft, dass er ersetzt wird, letztendlich durch Rubio, nachdem er eben fast nichts erreicht hat in Moskau bisher. Man hat natürlich die Befürchtung, dass die Ukraine hier unter die Räder kommt, glaubt aber, dass sich der Westen das ja hoffentlich auch nicht leisten kann, dass die Ukraine hier verliert, beziehungsweise dass ein Krieg dann wieder losbricht, wenn jetzt eben ein fauler Friedenskompromiss in Anführungszeichen geschlossen wird. Insofern glaubt man, man hofft eben, dass der Westen, dass auch die USA und Trump die ukrainischen Argumente noch hören.
Dann vielen Dank an unsere beiden Korrespondenten, unseren Russland-Korrespondenten Frank Eichmann und aus Kiew Florian Kellermann zugeschaltet. Eben mit diesen beiden Perspektiven zu den Ukraine-Gesprächen, ohne die Ukraine, aber mit den USA im Krempel. Danke sehr an euch beide. Ja, wird es einen Friedensplan für die Ukraine geben? Diese Frage stellen sich auch natürlich die europäischen Partner. Allen voran die NATO. Aber auch die Rüstungsindustrie blickt heute und vermutlich auch in den kommenden Tagen immer wieder dorthin nach Moskau. Über den europäischen Blick berichtet aus Brüssel Sabrina Fritz.
Einmal im Jahr lädt die europäische Rüstungsindustrie Kunden, Hersteller und EU-Prominenz zu einem Austausch ein. Im 26. Stock über den Dächern von Brüssel versuchte man heute Signale aus der Zukunft zu empfangen. Die Antennen wurden in Richtung Moskau ausgefahren. Dort verhandeln Amerikaner und Russen gerade über die Zukunft der Ukraine und Europas. Dass bei einem möglichen Kriegsende die Aufträge ausbleiben könnten, darüber macht sich Rüstungspräsident Mikael Johansson keine Gedanken. Zu groß sei der Nachholbedarf.
Wir haben nicht die Fähigkeiten, die wir brauchen, um als Europäer ein starker Pfeiler in der NATO zu sein und ein fähiger Kontinent, der seine eigene Verteidigung und Abschreckung leisten kann.
Mit anderen Worten, die Rüstungsindustrie erwartet weiter eine gute Auftragslage. NATO-Generalsekretär Mark Rutte listet auf, was alles gebraucht wird.
Aircraft, Tanks, Ships and Drones, as well as Cyber and Space Capabilities.
Flugzeuge, Panzer, Schiffe, Drohnen, Cyber- und Weltraumkapazitäten. Rutte äußerte sich vor dem Treffen der NATO-Außenminister morgen in Brüssel. Auch dabei wird es vor allem um die Nachrichten aus Moskau gehen. Der NATO-Chef lobte die Initiative des amerikanischen Präsidenten. Er hat die Blockade durchbrochen und jetzt sind die Verhandlungen im Gange. Wir wissen nicht, ob sie erfolgreich sein werden, aber wir tun alles, um sie zu unterstützen. Eigentlich soll die NATO bei den Gesprächen keine große Rolle spielen, so sieht es der europäische Entwurf des Ukraine-Plans vor. Ob die Ukraine beispielsweise jemals Mitglied der NATO wird, soll nicht in Moskau entschieden werden. Auch was die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands betrifft, wird es ohne die NATO nicht gehen. Rutte sagte zum Thema Sicherheitsgarantien,
But a lot of work has been done by the Europeans.
Es ist viel erreicht worden von Europäern und Amerikanern, um sicherzustellen, dass die Ukraine nach einem Kriegsende sicher ist. Aber eines hört man im NATO-Hauptquartier auch sehr deutlich: Die größte Abschreckung soll die ukrainische Armee selbst darstellen. Es herrscht also im NATO-Hauptquartier gerade eine ziemliche Nervosität. Nahezu tatenlos muss man abwarten, wie der amerikanische Unterhändler Steve Witkoff und der russische Präsident Putin über die Zukunft Europas falschen. Ob die weiße Fahne geschwenkt wird, ob Witkoff wie so oft mit leeren Händen zurückfliegen muss, dies haben die Europäer gerade nicht in der Hand. Sie wissen nur, dass die Ukraine einen Preis für den Frieden zahlen muss und viele, wie die Außenbeauftragte der EU Kaja Kallas, finden das ungerecht. Andererseits, so nahe war man einem Waffenstillstand wahrscheinlich seit 3 Jahren nicht.
Der Ukraine-Krieg, die Bemühungen um einen Frieden und die Signale aus Moskau, unser erstes Thema heute Abend. Unser Land ist kaputt gespart worden. Wir wollen, dass die Bagger schnell rollen. Das ist das Credo von Finanzminister Lars Klingbeil. Und für die Bagger gibt es jetzt auch mehr Geld. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU hat nämlich heute den Startschuss für den Bau einiger Straßenprojekte in Deutschland gegeben. Also vor allem hat er den Geldhahn dafür aufgedreht, denn Deutschlands Infrastruktur muss verbessert werden. Es muss bestimmt auch an vorhandenen Straßen gearbeitet werden, aber bei diesen Projekten handelt es sich um Neubauprojekte. In 12 Bundesländern. Bundesstraßen und Autobahnteilstücke. Dafür stehen insgesamt 4 Milliarden Euro bereit. Was in Niedersachsen geplant ist, fragen wir gleich beim zuständigen Verkehrsminister Grant-Henrik Tonne nach. Vorher Uwe Berndt mit einem Überblick über dieses starke Zeichen, wie es heute vom Bundesminister genannt wurde.
Fototermin im Verkehrsministerium. Eine Urkunde nach der nächsten wird feierlich überreicht. Es geht um 23 Straßenbauprojekte in 12 Bundesländern, davon 7 neue Autobahnabschnitte. Verkehrsminister Schnieder schüttelt viele Hände, Landesminister, Kommunalpolitiker, Bundestagsabgeordnete und Projektverantwortliche der Autobahn GmbH. Das Motto des Tages, was baureif ist, das wird jetzt auch gebaut. Patrick Schnieder.
An vielen Orten in Deutschland wird es bald heißen, endlich Baustelle. Und das ist zunächst mal keine Drohung. Mancher verbindet damit natürlich Stau, Umleitungen, Lärm, Bauarbeiten. Aber vor allem ist es ein Versprechen, es ist eine Verheißung.
Die Baustelle als Verheißung. Und die kommt bald. 710 Millionen Euro stehen für den Ausbau von Bundesstraßen zur Verfügung und 3,6 Milliarden für neue Autobahnabschnitte. Die meisten Projekte sind in Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die Menschen sollen spüren, dass es besser wird.
Neue Bundesstraßen entlasten Ortskerne. Wo Menschen wohnen, wird es leiser. Wo Pendler und Lkw fahren, wird es schneller gehen, Schritt für Schritt, Projekt für Projekt, für mehr Lebensqualität.
In Norddeutschland geht es vor allem um den Ausbau der A20, sowohl in Niedersachsen als auch in Schleswig-Holstein. In Bad Segeberg soll als Ausgleich für die Umweltzerstörung durch den Autobahnbau ein Fledermaus-Überwinterungsquartier entstehen. Doch was wird aus den Projekten, die heute eben noch nicht baureif sind und deshalb nicht mit dabei waren? Der Minister verspricht, künftig soll es schneller gehen mit den Genehmigungen. Dazu sei ein Zukunftsinvestitionsgesetz in Arbeit.
Den Referentenentwurf dazu hat mein Haus vorgelegt. Der befindet sich in der Ressortabstimmung. Wir wollen Planungs- und Genehmigungsverfahren damit beschleunigen, deutlich beschleunigen. Alle Potenziale, die wir heben können, national heben können, dort auch ausschöpfen.
Lob kommt heute von der Bauindustrie, Kritik von den Umweltverbänden. So bezeichnet der Bund Naturschutz die Projekte als Bauwut und die Kosten als absurd. Die grüne Bundestagsabgeordnete Pia Chiotta fordert mehr Geld für Instandsetzung von Straßen statt für Neubau. Verkehrsminister Schnieder wirke wie ein Häuslebauer, der sein kaputtes Dach reparieren müsse, aber stattdessen lieber einen Wintergarten anbaut.
Uwe Berndt zu den erteilten Baufreigaben für baureife Straßenprojekte durch den Bund heute. Nochmal dieser Blick auf den Norden. Also mit diesen 4 Milliarden vom Bund sollen unter anderem in Schleswig-Holstein die A2, die sogenannte Küstenautobahn, weitergebaut werden. Das ist dieses wichtige Teilstück, der Lückenschluss bei Bad Segeberg, der fehlt. Mecklenburg-Vorpommern kann die Ortsumgehung Dagun bauen in Peenetal und Niedersachsen bekommt das Geld auch für die A20, 13 Kilometer Neubaustrecke zwischen Westerstede und Jaderberg. Fragen dazu an den zuständigen Verkehrsminister von Niedersachsen, Grant-Henrik Tonne. Warum ist diese Teilstrecke für Niedersachsen wichtig?
Na, es gehört dazu, dass wir einfach eine gute Infrastruktur in Niedersachsen brauchen. Und das ist nun mal die Verbindung in den Norden Richtung Hamburg, Richtung Schleswig-Holstein. Und da sehen wir, dass wir einfach einen Bedarf haben, der bisher durch die Infrastruktur nicht abgedeckt wird.
Vierstreifige Neubaustrecke, 13 Kilometer lang, kostet 340 Millionen. Wird die geplante Finanzierung das auch decken so?
Ja, das ist ja das Gute, dass wir jetzt nicht nur eine Rechtskraft haben, sondern jetzt auch die Zusage, dass gebaut werden kann und auch die Finanzierung sichergestellt wird. Und insofern ist das jetzt wirklich ein guter Schritt nach vorne.
Wie konnten Sie da überhaupt als Länder mitreden bei der Verteilung des Topfes?
Die Länder können ja mindestens in Teilen bei der Frage von Planfeststellung auch dafür sorgen, dass Hausaufgaben gemacht werden. Und das haben wir hier aus niedersächsischer Sicht gemacht. Wir haben unsere eigenen Hausaufgaben, das, was wir machen können, nämlich Planfeststellung hinzubekommen, das haben wir beigetragen und damit natürlich auch den Weg geebnet quasi, dass dort auch eine Beschlussfassung stattfinden kann.
Haben dann die anderen Bundesländer noch besser ihre Hausaufgaben gemacht? Nordrhein-Westfalen ist ja mit 5 Projekten mit dabei. Überhaupt die südlichen Bundesländer, die sind auch immer bedacht vom Minister. Haben wir da überhaupt so eine süddeutsche Schlagseite?
Ich glaube, wir haben keine Schlagseite. Wenn man sich anguckt, wir haben jetzt einen ziemlich langen Zeitraum betrachtet. Wir haben auch in Anführungsstrichen kleinere, also vom Volumen her kleinere Maßnahmen dort. Also das, glaube ich, da sollte man jetzt nicht zu viel Mühe machen, das gegenseitig aufzurechnen, sondern den Blick nach vorne zu richten. Wir kommen heute nach langer Zeit, in dem nur darüber geredet worden ist, bei dem Abschnitt voran. Und das heißt jetzt aber nicht zurücklehnen und ausruhen, sondern das heißt, sich jetzt die weiteren Bereiche der A20, auch der A39 mit Nachdruck angucken und genau diese Rechtssicherheit für die Abschnitte hinbekommen. Denn ehrlich gesagt, der heutige Tag ist ein guter, aber ich würde mir wünschen, dass wir das in Normalität bekommen. Denn letztlich zu sagen, Planfeststellung, Rechtskraft, Finanzierung, das darf auch Normalität in diesem Land sein.
Vor allem, weil Sie auch noch andere buchstäbliche Baustellen haben. Der Neubau der Runtebrücke, der drückt Sie ja auch, ne?
Ja, selbstverständlich. Auch da ist etwas, wo wir wirklich auch ran müssen und wo auch übrigens die Deutsche Bahn gefordert ist. Schnell instand setzen ist das eine, aber wir brauchen dort eine funktionierende Infrastruktur, wo nicht der Zufall darüber entscheiden darf, ob wichtige Logistikwege in den Nordwesten dieses Landes gesichert sind oder nicht.
Auf rund 13.200 Kilometer summieren sich die deutschen Autobahnen. Die Hälfte davon weist auch das Bundesverkehrsministerium mit Schäden aus als marode. Rechnet man auch die Bundesfernstraßen dazu, dann gelten sogar 25.000 Straßenkilometer als sanierungsbedürftig. Hätte man dieses Geld jetzt nicht eher auch in die Sanierung packen müssen, statt in einen Neubau?
Das hilft uns nichts, wenn wir anfangen, das versuchen, gegeneinander aufzurechnen. Wir brauchen eine funktionierende Infrastruktur. Und wir sehen, die Bedarfe sind riesig, was den Neubau von Autobahnen anbetrifft, aber auch was die Sanierung von Infrastruktur anbetrifft. Und ehrlicherweise kann man natürlich jetzt mathematisch anfangen und sagen, wie groß ist das Delta immer noch? Ich schlage vor, dass wir jetzt mal von der Seite kommen, was passiert jetzt eigentlich gerade alles, was geht denn auch mehr? Denn durch die zusätzlichen Mittel können wir jetzt endlich zusätzliche Maßnahmen umsetzen. Und das ist das wertvolle Zeichen, was wir brauchen. Die Menschen werden in diesem Land in den nächsten Jahren deutlich mehr Baustellen erleben. Und trotzdem sind diese Baustellen Ausdruck des Fortschritts. Dafür werbe ich auch, sich das klarzumachen.
Wenn man mal wieder im Stau steht.
Ja, aber ohne wird es nicht gehen, um das ganz deutlich zu sagen. Wir werden keine gute Infrastruktur hinbekommen, wenn nicht vorher die Baustelle da ist. So belastend das für alle in der Zeit, wo sie da ist, auch ist.
Sagt der niedersächsische Verkehrsminister Grant-Hendrik Tonne zur Finanzierung des Bundes von Neubauprojekten in 12 Bundesländern. 16 Bundesstraßen, 7 Autobahnteilstücke sollen es sein, finanziert mit über 4 Milliarden Euro. Jetzt am Freitag will die Führung der schwarz-roten Koalition, Friedrich Merz, Lars Klingbeil, Markus Söder, das Rentenpaket, das man in der Regierung geschnürt hat, im Parlament beschließen lassen. Also inklusive der Mütterrente von der CSU, der Aktivrente von der CDU und der berühmten Haltelinie beim Rentenniveau von der SPD. Und an der entzündete sich ja vor allem in der Union der Streit. Ein Anschlag auf die Generationengerechtigkeit sei diese milliardenschwere Entscheidung, so nannte es zum Beispiel die CSU-Politikerin Nicola Gehringer. Und sie gehört zu den Jungen der jungen Gruppe im Bundestag. Die Unionspolitiker, die dem Rentenpaket eigentlich im Wege stehen könnten noch. Und so will man heute Abend in einer Probeabstimmung herausfinden, wie geschlossen diese Reihen sind. Unser Korrespondent Georg Schwarte beobachtet die Stimmung für uns direkt vor den Fraktionsräumen der Union. Wie ist denn der Stand? Was zeichnet sich da für Freitag ab? Was sickert durch?
Die Probeabstimmung ist offenbar gelaufen. Das Ergebnis, je nachdem, wen man fragt. Eine krasse Mehrheit für das Rentenpaket heißt es. Das ist allerdings die Sprecherin der CDU-Fraktion. Wir hören allerdings auch, es hat Gegenstimmen gegeben. Die Zahl unklar, 8 bis 15, 15, dann wäre die Mehrheit futsch im Bundestag. Eben gerade ging Alexander Dobrindt, der CSU-Innenminister, an mir vorbei. Der rief uns nur noch zu. Ich habe den Eindruck, dass es gut geht, hat er gesagt. Johannes Winkel, das ist der Wortführer, der Vorsitzende der Jungen Union, der Mann, der gesagt hat, ich bleibe bei meinem Nein, der ging hier eben wortlos raus, stand dann vor dem Aufzug, die Tür war verschlossen, alle Kameras auf ihm, alle Mikrofone vor ihm, er schwieg, das hat 2 Minuten gedauert und er hat eisern in die Kameras geguckt, hat nichts gesagt. Gesagt hat was der Kanzler nämlich, und zwar in der Fraktion, da gab es offenbar einen ganz massiven Appell des Bundeskanzlers, der hat gesagt, ich akzeptiere hier in unserem Kreis jede Nein-Stimme, jeden Zweifel, aber da unten im Plenum, da brauchen wir eine stabile politische Mehrheit und alles andere führt uns ins Elend. Da ist schon rauszuhören, hier geht es nicht mehr nur um eine Rentenfrage, hier geht es auch um eine Machtfrage.
Was erwartest du dann für Freitag, wenn in der zweiten und dann auch in der finalen dritten Lesung über das Rentenpaket abgestimmt wird? Weil das ist ja jetzt eine Spannbreite gewesen an potenziellen Gegenstimmen.
Ja, wir hören ein paar derjenigen, die Einfluss haben. Der Sprecher des wirtschaftspolitischen Flügels von Stetten beispielsweise, der vorher gesagt hat, er stimmt mit Nein. Er hat jetzt offenbar mit Ja gestimmt. Das ist so ein bisschen ein Gradmesser, dass die Stimmung tatsächlich noch kippen könnte. Und es bleiben noch ein paar Tage bis Freitag. Und da wird es mehr unangenehme Einzelgespräche vermutlich geben mit dem Unionsfraktionschef, vielleicht auch mit dem Kanzler, der einzelne Abweichler anrufen wird, ihm nochmal klar macht, um was es hier geht. Jens Spahn, der hat uns das eben hier gerade vor Beginn dieser Fraktionssitzung nochmal gesagt, auch an die junge Gruppe gewandt, hat er gesagt, wir haben euch verstanden, Reformnotwendigkeit, ja, der Punkt, den habt ihr gesetzt, aber jetzt geht es um Deutschland. Wir brauchen eine stabile Koalition. Auch da klingt dann wieder durch, diese Koalition, vor allen Dingen in diesem Fall die Union, hat es wieder geschafft, aus einer Sachfrage eine Machtfrage zu machen. Am Freitag geht es auch um die Durchsetzungsfähigkeit eines Kanzlers. Es geht auch um die Durchsetzungsfähigkeit eines Fraktionschefs, Jens Spahn, der schon mehrere Schnitzer sich erlaubt hat. Wenn das am Freitag schief gehen sollte, dann wäre das auch für ihn möglicherweise ein persönliches Fiasko, was seine Zukunft als Fraktionschef angeht.
Und das ein oder andere Gespräch kann sich ja im Ton dann auch nochmal verkanten, wenn die jetzt privater ablaufen. Wie bewertest du das allgemein, dass da so öffentlich verfolgbar alles ausgetragen wird, diese Probeabstimmung, die dann offiziell gar keine Probeabstimmung ist? Kritik am Fraktionschef gab es ja auch schon, er habe Abgeordnete unter Druck gesetzt. Merkel und Schäuble zum Beispiel, um die mal zu nehmen, die haben sich ja auch um sogenannte Abweichler gekümmert, aber das war irgendwie geräuschloser.
Das war geräuschloser und das war, andere sagen auch, eleganter, machtpolitisch, strategisch besser durchdacht und geplant. Ich habe es eben gerade schon angesprochen, diese Koalition, in diesem Fall die Union, bietet hier natürlich ein Bild auch für die Öffentlichkeit, auch für uns Journalisten hier. Man merkt es ja auf diesem Fraktionssaal-Ebene hier, sehr, sehr viele Kamerateams, alle sind da. Jeder Abgeordnete wird bis zum Aufzug verfolgt, um zu hören, was tatsächlich passiert ist. Diese Union bietet nach außen hin eben genau dieses Bild einer zerstrittenen Koalition, einer zerstrittenen Fraktion. Der Kanzler hat es eben ja, ich habe ihn zitiert, gesagt, alles andere, wenn wir uns hier weiter zerstreiten, das führt uns ins Elend. Der Mann weiß, worüber er spricht. Das ist kein gutes Bild, dass diese Union in diesem Fall hier nach außen präsentiert. Man hat der jungen Gruppe jetzt nochmal ein Forum gegeben, auch hier eben bei der Sitzung. Es sind alle zu Wort gekommen, jeder konnte sich äußern. Aber der Druck, der da ist, der ist hier zu spüren und den haben auch einzelne Abgeordnete gespürt. Daniel Kölbel, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein, auch Mitglied der jungen Gruppe. Der hat ja schon gesagt, ich halte nichts von dem Rentenpaket. Der war ursprünglich auch bei den Nein. Der ist jetzt schon in Anführungszeichen umgefallen aus staatspolitischer Verantwortung, wie er sagt, denn das war ja zu lesen in der Erklärung dieser jungen Gruppe. Allen Abgeordneten kommt eine eigene staatspolitische Verantwortung zu. An die richtet sich der Appell des Kanzlers und ob das wirkt, werden wir am Freitag sehen.
Dann vielen Dank für diese Einschätzung. Wir werden heute in den Nachrichten beobachten, ob wir auch dieses Bild vor dem Lift in der Fraktionsebene bekommen werden. Das waren Schilderungen von unserem Korrespondenten Georg Schwarte im Bundestag, wo heute eben das Ergebnis kam, wie die Fraktion der CDU und CSU potenziell am Freitag abstimmen möchte, wenn dort das Rentenpaket verhandelt wird.